Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob du dir gute Vorsätze vorgenommen hast für dieses Jahr, irgendetwas zu verändern. Vielleicht hast du sogar geistliche Vorsätze genommen, geistlich zu wachsen, mehr in der Bibel zu lesen, mehr zu beten oder mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Wenn nicht, dann möchte ich dich unbedingt ermutigen, das noch zu tun. Denn in der ersten Predigt in diesem Jahr, zumindest in unserer Gemeinde, soll es heute genau darum gehen, um die Bedeutung unseres geistlichen Wachstums. Warum ist es so wichtig, geistlich zu wachsen, das heißt in unserem Glauben zu wachsen, darum soll es heute gehen. Und damit wollen wir in das neue Jahr starten. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist. Warum? Das hat mehrere Gründe. Das erste ist, warum mir das so wichtig ist, heute darüber mit euch zu sprechen. Das erste ist, wir sind am Anfang eines neuen Jahres. Und das neue Jahr, das atmet auch immer noch so ein bisschen Freiheit, Luft zu Veränderung, Bereitschaft zu Veränderung und gute Vorsätze zu nehmen. Das sieht man an den Vorsätzen, die wir uns nehmen. Das ist das erste. Das zweite ist, wir sind wahnsinnig nah noch an Weihnachten dran. Und Weihnachten, das soll man nicht unterschätzen, gucken wir gleich noch drauf, hat eine wahnsinnige Prägekraft für unseren Glauben. Und das ist nicht nur gut. Und das dritte ist, dass wir in unserer Kultur eine Prägung mitbekommen, die sich negativ auf unseren Glauben auswirkt und das, was wir für Glauben halten. Und deswegen ist es wichtig, in einem neuen Jahr damit zu beginnen, sich nochmal bewusst zu machen, wie wichtig es ist, geistlich zu wachsen. Ich glaube, dass wir in unserer Kultur, wir leben in einer, sagen wir mal, einer Kultur des Weihnachtschristentums. Du und ich in uns, wenn du aus unserer westlichen geprägten Kultur stammst, dann steckt auch in dir wahrscheinlich so ein kleiner Weihnachtschrist, selbst wenn du das nicht willst. Und ich möchte jetzt kurz erklären, was ich damit meine, wenn ich sage, du bist ein Weihnachtschrist und ich auch ein Stück. Folgendes meine ich damit. Weihnachten ist in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur wirklich eine ganz große Nummer geworden. Ja? Es ist das größte Fest, das größte christliche Fest unserer Gesellschaft. Mir fällt kein anderes Fest ein, was wir im ganzen Jahr so groß feiern wie Weihnachten. Ja, guck mal an, wann wir damit beginnen. Schon nach den Sommerferien beginnen die ersten Lebkuchen sich ihren Weg in die Kaufhäuser zu bahnen. Und du findest auf einmal Lebkuchen und Weihnachtsschmuck, auch Weihnachtsschoko, Weihnachtsmänner und all den Kram, findest du schon kurz nach dem Sommer. Und dann die Weihnachtsmärkte, das ganze Weihnachtsgeschäft, der Weihnachtsschmuck, wie wir die Häuser schmücken. Ich will das nicht schlecht reden, verstehe mich an dieser Stelle nicht falsch. Ja. Aber du kannst daran sehen, wie wichtig gesellschaftlich Weihnachten ist. Das steht aber geistlich gesehen in keinem Verhältnis zu der Bedeutung von Weihnachten in der Bibel. Ja. Weihnachten gehört neben Karfreitag, Ostern und Pfingsten zu einem der großen christlichen Feste, das wir feiern. Aber es ist bei weitem nicht das Wichtigste. Weihnachten ist nur der Beginn dieser großen Geschichte, die dann an Karfreitag, Ostern und Pfingsten ihren Höhepunkt findet. Ja, ich habe letztens von einer guten Freundin eine Postkarte geschenkt gekriegt, da steht drauf, ohne Ostern ist Weihnachten nur ein Kindergeburtstag. Ja, genau so ist es. Aber wir haben diesen Kindergeburtstag zu dem zentralen Mittelpunkt unseres christlichen Glaubens gemacht. Und ich glaube, damit reduzieren wir den kompletten Rest des Evangeliums und damit machen wir auch ein Stück kaputt, was Glaube eigentlich ist. Wir gucken da gleich nochmal hin. Der zweite Punkt ist, warum ich sage, in uns stecken Weihnachtschristen, wir bleiben in unserem Glauben gerne an der Krippe stehen. Das heißt an dem Kind in der Krippe, dieses kleine Baby, so schutzbedürftig, hilfsbedürftig und klein, so irgendwie so lieb, das fordert noch nichts, das möchte noch nichts und das ist auch noch nicht bedrohlich. Und genau da bleiben wir häufig stehen. Das heißt, wir glauben schon irgendwie an Gott und auch an Jesus. Aber das Kind darf nicht zum König werden. Aber dazu ist er eigentlich gekommen. Jesus ist in diese Welt gekommen, um sein Königreich aufzurichten. Er kommt als Baby und er wird zum König, zum Herrn dieser Welt, nach dessen Willen sich alles richten soll. Aber genau das wollen wir nicht. Und deswegen bleiben wir lieber auch geistlich an der Krippe stehen, Jesus bleibt klein, wir bleiben groß. Und wir sind Herr unseres Lebens und nicht Jesus. Und wenn Jesus nicht Herr deines Lebens sein darf, in jedem Bereich, dann bedeutet das, dass du ihn klein hältst und dann bleibst du damit an der Krippe stehen. Das ist das, was ich meine. Dein Glaube hat plötzlich keine Auswirkung auf deinen Alltag, keine Bedeutung für dein Leben und es hat keine Veränderung für deinen Charakter. Und genau das ist ein Problem. Und das gilt selbst für Menschen, die einmal sich entschieden haben, ganze Sache mit Jesus zu machen. Selbst wenn du gesagt hast, so wie ich es mal gemacht habe, vor vielen Jahren und seitdem immer wieder neu, Jesus, du sollst Herr meines Lebens sein, merke ich, dass in mir, aber auch in Menschen, die ich begleite als Pastor unserer Gemeinde und als Freund in vielen Freundschaften, dass wir oft an so einen Punkt kommen, dass wir denken, so jetzt ist genug. Jetzt ist genug Glaube, jetzt ist genug Jesus, jetzt ist genug Veränderung und wir bleiben nicht in einer Grundhaltung des Verändertwerdens, so einem Prozess des geistlichen Wachsens, sondern wir geben uns zufrieden mit dem, wie es gerade ist, auch in unserem Glauben, mit der Tiefe und mit der Kraft unseres Glaubens und wir lassen uns nicht mehr weiter von Jesus umgestalten und verändern. Und genau das ist das große Problem und genau das meine ich, wenn ich sage, in uns steckt auch, in dir und in mir steckt auch ein Weihnachtschrist. Damit meine ich nicht, dass wir das ganze Jahr lang Lebkuchen essen und irgendwelche Lichterketten aufgehängt haben, sondern dass wir resistent sind gegen die Veränderung, die Jesus in unserem Leben bewirken will. Und genau das ist das Problem und deswegen habe ich mir heute vorgenommen, mit euch hinzugucken auf Weihnachten, zu verstehen, welche Rolle Weihnachten in der Weltgeschichte und in Gottes Rettungs- und Heilsgeschichte spielt, damit wir dann neu verstehen lernen, welche Bedeutung unser geistliches Wachstum darin hat. Und dazu habe ich überlegt, dann habe ich euch was mitgebracht, vielleicht habt ihr es schon entdeckt, vielleicht fragt ihr euch, was ist denn das für ein komischer Hintergrund heute? Hat da jemand eine Tafel stehen lassen? Ja, so ähnlich war es. Freunde haben mir diese Tafel geschenkt, ein Blackboard, also eine schwarze Wand, weil sie wissen, dass ich so gerne Dinge auch visuell veranschauliche, weil ich glaube, dass man es dann besser verstehen kann. Und ich habe mir gedacht, heute bringe ich die mal zum Einsatz. Normalerweise steht sie immer da hinten, hinter der Kamera. Und heute dachte ich mir, für dieses Thema, da ist es gut, da nehme ich das mal mit rein, um euch zu veranschaulichen, welche Rolle spielt Weihnachten in der Weltgeschichte, in dem Rettungsplan Gottes und welche Bedeutung hat in diesem Rettungsplan unser geistliches Wachstum. Da möchte ich jetzt mit euch hingucken. Vielleicht würdest du mir recht geben, wenn ich sage, du und ich, wir leben in dieser Welt. Ja? Wir leben in dieser Welt. Diese Welt ist aber, vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, sie ist an vielen Stellen nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Diese Welt ist irgendwie ist sie brüchig, sie ist zerbrochen. Sie ist nicht so, wie sie sein soll. Und das merken wir an vielen Stellen. Im Moment merken wir es zum Beispiel an Corona. Da wird es jedem deutlich. Ich merke, gerade in vielen Gesprächen merke ich, Corona sorgt wirklich dafür, dass Menschen über die Brüchigkeit, den Zerbruch dieser Welt nochmal ganz neu ins Gespräch kommen und ganz neu nachdenken. Diese Welt ist irgendwie brüchig geworden. Und das zeigt aber jede Krankheit, jede Krankheit, jede Not, jedes Leid, jede Hungersnot erinnert uns daran, dass diese Welt nicht so ist, wie Gott sie geplant hat, wie sie eigentlich sein soll. Und wir sehen uns nach mehr. Jeder Krieg, aber nicht nur jeder Krieg in der Welt, auch jeder Streit in deinem Leben hinterlässt in dir dieses schmerzhafte Gefühl, es ist nicht so, wie es sein soll. Erinnerst du dich an den letzten Streit, den du hattest mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinem Ehepartner oder mit einem Freund? Bist du rausgegangen aus diesem Streit und zwar unabhängig von der Frage, ob du dich im Recht gefühlt hast oder nicht, mit dem Gedanken, es genau so soll die Welt sein? Nein, wir gehen raus und merken instinktiv, so ist es nicht gedacht, Gott hat es anders geplant. Ganz genau. Jeder Krieg zeigt das, jeder Streit zeigt das, jede Lieblosigkeit, jede Hungersnot, all das zeigt uns, diese Welt ist nicht so, wie Gott sie geplant hat. Ja? Und wir wissen, Gott hat etwas anderes geplant. Das ist genau das, wovon die Bibel spricht. Gott hatte einen anderen Plan für diese Welt. Gott wollte diese Welt vollkommen und perfekt machen. Er hat sie mit Liebe geplant und geschaffen. Und genau so sollte sie sein. Großartig, perfekt, nicht nur perfekt. Perfekt ist schon das falsche Wort. Da merken wir, da kommt schon so eine Härte, so was Steriles rein. Nein, sie war vollkommen. Vollkommen ist sie gedacht gewesen. Aber dann ist Folgendes passiert. Wir haben uns von Gott abgewandt. Von seiner vollkommenen Welt, wie er das gedacht hat, haben wir uns abgewandt und wir sind weggelaufen aus seiner Welt. So, und das ist jetzt nicht nur eine Geschichte von Adam und Eva, von ganz am Anfang der Welt, irgendwie kurz nach der Erschaffung, die haben sich abgewandt. Es ist auch eine Geschichte, die sich in deinem und in meinem Leben immer wiederholt. Ja, auch wir wenden uns ab von Gott. Wir leben nicht nach dem Design, nach dem Plan, wie er das sich überlegt hat, wie er diese Welt gedacht hat, sondern wir durch die Art, dass wir sagen, wir sind der Herr unseres Lebens, nicht Gott. Wir wollen das sagen. Dadurch bringen wir immer wieder den Zerbruch in diese Welt. Aber nicht nur das. Wir merken ja, es soll nicht so sein. Und deswegen versuchen wir etwas neu zu machen, zu verändern. Wir versuchen es gut zu machen. Und ich muss dich wirklich nicht gut genug kennen. Viele von euch kenne ich gut. Aber selbst wenn wir uns noch nie gesehen haben, dann weiß ich etwas über dich. Du willst es am Ende gut machen. Du bist nicht zufrieden damit, Zerbruch und Schmerz und Leid in diese Welt zu tragen. Das möchtest du nicht. Du möchtest es gut machen. Aber immer wieder merken wir, und deswegen versuchen wir, es besser zu machen. Wir versuchen, andere Wege zu gehen. Aber immer wieder, was wir auch tun, wir merken, diese Wege führen nicht zu der vollkommenen Welt, wie sie sein soll. Sie führen nicht dahin, wie Gott es geplant hat, sondern sie führen uns immer wieder nur in den nächsten Zerbruch. Nehmen wir Corona. Wie viel investieren wir gerade in dieser Welt, um diesem Virus und dieser Not zu begegnen? Und es ist gut, dass wir das tun. Aber auf der anderen Seite merken wir, dass wir dadurch an anderen Stellen neue Not produzieren. Und da meine ich nicht nur die Folgen von den Maßnahmen, dass Menschen einsam sind, dass sie sich alleine fühlen, all das, dass sie Masken tragen müssen. Und das ist gar nicht das größte Problem. Ja. Das große Problem passiert auf anderen Gebieten dieser Welt. Dadurch, dass wir zum Beispiel die globalen Bewegungen einschränken, damit sich das Virus nicht immer wieder neu über Landesgrenzen und Kontinente verteilt, wird der Flugverkehr, wird der globale Verkehr eingeschränkt. Aber genau dadurch werden auf einmal Hilfslieferungen in andere Länder ausgesetzt, die dringend diese Hilfe bräuchten. Medikamente kommen nicht da an, wo sie gebraucht werden. In Afrika zum Beispiel weiß man, dass im letzten Jahr, also 2020, ungefähr doppelt so viele Menschen an Malaria gestorben sind wie sonst, weil sie die notwendigen Malaria-Medikamente nicht bekommen haben und die Prophylaxe gefehlt hat. Das gleiche gilt für Hungersnöte. Also Lebensmittellieferung, Kleidungslieferung, all das, was Menschen brauchen, kommt im Moment nicht oder nur sehr bedingt an den Orten an, wo es hin soll. Das heißt, wir versuchen, eine Not zu verändern, Corona, und wir schaffen noch mehr, wieder anderen Zerbruch. Und das ist genauso bei Streit und Krieg. Es gibt Kriege in dieser Welt, wir wollen dem begegnen, wollen einen Weg raus aus der Zerbrochenheit finden und liefern Waffen an einen anderen Staat. Ja, super. Natürlich führt das wieder zu noch mehr Krieg. Und selbst wenn wir keine Waffen liefern, sondern eigene Soldaten hinschicken, aus den besten Gründen, merken wir immer wieder, es führt dazu, dass dann Menschen, Soldaten aus unserem Land sterben, dass wir beteiligt werden, hineingezogen werden, uns hineinziehen lassen in kriegerische Auseinandersetzungen an anderen Orten und dass da wieder neue Menschen aufwachsen, die wieder ein neues Feindbild haben. Ich habe da keine Lösung für. Ja, ich sage nicht, wir sollten das nicht tun. Aber was wir merken ist, egal was wir tun, wir tragen bei zu dem Zerbruch in dieser Welt und wir entrinnen diesem, und ich nenne es mal bewusst Teufelskreis nicht, dass egal welchen Weg wir einschlagen, um der Zerbrochenheit dieser Welt zu entrinnen, wir machen sie nur noch größer. Und deswegen hat Gott etwas getan, deswegen hat Gott sich etwas überlegt. Er hat sich einen anderen Plan gefasst. Davon erzählt übrigens die Bibel über hunderte von Seiten. Und dann kommt sie irgendwann zu so einem Höhepunkt und erzählt uns davon, dass Gott selbst einen Unterschied gemacht hat. Gott ist in diese Welt gekommen, um sein Königreich aufzurichten, seine Herrschaft. Ja. Dazu ist das, was passiert ist, als Jesus in diese Welt kam. Jesus kam in diese Welt, um sein Reich aufzurichten. Er ist gekommen in diese Welt hinein. Er ist gestorben am Kreuz für dich und für mich und für all den Zerbruch dieser Welt, um das von uns zu nehmen und unsere Schuld zu vergeben. Aber er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden und hat seinen Platz im Himmel, seinen Thron wieder eingenommen. Und da herrscht er jetzt. Er hat sein Königreich aufgerichtet. Und die Menschen, die ihn als Herrn und König ihres Lebens und als ihren Erlöser, der stellvertretend für sie gestorben ist, wer ihn annimmt, ja, wer ihn annimmt, der wird sein Kind, der gehört zu ihm, der kommt zu ihm. Und da beginnt auf einmal etwas Neues. Denn Jesus ist nicht nur in diese Welt gekommen als Kind, hat gelebt, ein perfektes Leben und ist stellvertretend für uns gestorben und dann auferstanden. Nein, er hat auch, ist auch in seinem Heiligen Geist, das soll jetzt eine Taube sein, ist er wiedergekommen und will all diejenigen, die mit ihm leben und in denen er groß werden kann, die sich an ihm und seinem Willen orientieren, die will er verändern und die will er wachsen lassen zurück in das Bild, in die Identität, wie er sie eigentlich geschaffen hat. Versteht ihr das? Das ist der Kreislauf. Gott hat eine perfekte Welt geschaffen, aus der wir ausgebrochen sind. Wir haben den Zerbruch in diese Welt gebracht. Die Welt ist nicht so. Und egal, welche Wege wir einschlagen, um sie zu versuchen zu retten und heile zu machen, es gibt nur einen, der sie retten kann. Und das ist Gott. Er ist in Jesus Mensch geworden, hat alles für unsere Rettung getan. Und wer ihn annimmt, umkehrt und ihn als Herrn annimmt und König des eigenen Lebens und Herrn, in dem er leben darf, der darf erleben, wie Gott in ihnen wächst, wie Jesus durch seinen Geist in ihnen wächst und sie hinein verändert für das Leben und in das Leben, wie er sie eigentlich geschaffen hat und für das er sie geschaffen hat. So, das ist das Evangelium. Und an der Stelle, es ging ja um die Frage, welchen Stellenwert, welche Rolle spielt Weihnachten im christlichen Glauben und in der Weltgeschichte. Das ist die Weltgeschichte aus christlicher Perspektive. Und das hier nur das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Weihnachten ist lange nicht alles. Und jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. Wenn du dich an das Weihnachten, Weihnachten wurde uns ja durch Corona und die Einschränkungen in diesem Jahr ziemlich verdorben. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nur schlecht war, sondern vielleicht hat es auch Weihnachten mal neu einen neuen Stellenkorrektur vorgenommen und ist mal auf den Platz verwiesen, wo es hingehört. Würdest du sagen, dass Weihnachten den Stellenwert bei uns haben sollte, kulturell, den es bei uns hat, wenn du diese Geschichte vor Augen machst, die Geschichte der Bibel? Ich glaube nicht. Ja. Weihnachten ist lange nicht alles. Und das Problem ist, wenn wir hier an der Krippe stehen bleiben, dann passiert nämlich dieses andere hier hinten nicht. Und das ist äußerst frustrierend. Ja. Das hier, das ist etwas, was Gott in uns tut. Ja. Dass er in uns kommt. Das ist das Erste. Dass Gott in uns hineinkommt, dass er unser Herz ergreift und wir beginnen mit ihm zu leben. Das ist nichts, was du tun kannst. Das ist ein Geschenk. Das ist etwas, was Gott tut. Aber dann gibt es noch etwas, das ist Gott in uns. Und dann gibt es etwas Zweites, das ist nämlich hier. Das ist das Gott mit uns, dass wir wachsen, dass wir Jesus ähnlich werden, dass er in uns lebt und wir mit ihm. So, das Erste, was passiert, das Erste, und das ist ein Geschenk, das ist Weihnachten, dass Gott in uns hineinkommt. Das ist etwas, was Gott in uns tut. Da müssen wir nur empfangen sein. Das Zweite, dass wir wachsen und umgestaltet werden, hinein in die Identität, wie Gott uns geplant hat. So, das ist etwas, was er mit uns tut. Ja, das tut er nicht alleine, sondern da nimmt er uns mit hinein. Und weißt du, wo das nicht passiert, diese Veränderung, dieses geistliche Wachsen, da bleibst du ein Weihnachtschrist. Da bleibst du an der Krippe stehen. Und das ist wahnsinnig frustrierend, weil du merken wirst, früher oder später, dein Glaube kommt nicht zum Ziel. So ist Glaube nicht gedacht. Gott hat einen anderen Plan mit der Welt und auch mit dir. Warum ist das so frustrierend? Ich muss in der Vorbereitung denken an meinen Vater, wenn er Fußball guckt. Ich habe das als Kind schon 1000 Mal beobachtet. Mein Vater, der ist wirklich ein Fußballfan und er liebt es, Fußball zu gucken. Damals wahrscheinlich noch mehr als heute. Aber wenn mein Vater Fußball geguckt hat, dann hat er schon vorher, das ging schon, weiß ich nicht, halbe Stunde, Stunde vorher, Berichterstattung angemacht. Das lief dann groß auf dem Riesenfernseher. Dann hat er den Sessel richtig hingestellt, ein Tischchen daneben, Chips, ein Bier dazu. Manchmal hat er sich extra noch ein Trikot angeguckt und dann hat er Fußball geguckt. Und wenn dann der Anpfiff war, da war Jubel, da war Begeisterung, da war Weihnachtsstimmung, darauf hat er sich ja vorbereitet, Advent, Vorbereitung. Also, da war all der Jubel und die Begeisterung des Anfangs und die du vielleicht auch aus deinem Glauben kennst. Und dann ist Folgendes passiert, der Anpfiff, das war pure Begeisterung. Und dann irgendwann, plötzlich kippt die Stimmung. Plötzlich ist da Frustration, ist da irgendwie Enttäuschung, manchmal sogar Ärger. Und ich habe mich als Kind schon immer gewundert, wie ein Fußball den ganzen Tag ruinieren kann. Aber das ist genau das, was passiert ist, wenn auf einmal etwas offen geblieben ist. Wenn der Start, der Anpfiff, Weihnachten, richtig begeisternd war, aber danach das Spiel nicht so weitergegangen ist, ein schlechtes Spiel gefolgt ist und es nicht so weitergegangen ist, wie es eigentlich sein soll. Das ist eine tiefe Frustration. Und ich kenne so viele Christen, die genau das in ihrem Leben immer wieder erleben. Die Jesus mal mit purer Begeisterung angenommen haben, die auch sagen, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, aber die in der Krippe stehen geblieben, beim Anpfiff stehen geblieben sind und den Schritt nicht weiter ins Spiel getan haben, in die Veränderung und die gemerkt haben, es ist nicht so, wie es gedacht ist. Mein Glaube läuft nicht so, wie es gedacht ist. Irgendwie fehlt da was. Ja, und recht haben sie. Natürlich fehlt was. Ein Glaube, der an Weihnachten stehen bleibt, ein Weihnachtsglaube, ist frustrierend, weil er nicht zum Ziel kommt. Und er kann nämlich nicht die Veränderung in dir bewirken. Also das Spiel hat dann gerade erst begonnen. Und das andere ist, es ist auch ein Glaube, der dich nicht trägt. Er nützt nichts. Ja? Ein Weihnachtsglaube nützt nichts, denn er wird dich nicht tragen in den Nöten und der Zerbrochenheit deines Lebens, wenn du Krankheit, Not, finanzieller Not, Beziehungszerbruch und dem Zerbruch dieser Welt ausgesetzt bist und du in den Ängsten und Sorgen des Lebens hin und her geworfen bist, dann wird es das nicht tragen. Das merken viele, viele Menschen gerade jetzt in dieser Zeit, dass ein Weihnachtsglaube nicht trägt. Ja, das ist so. Aber er wird auch nicht am Ende deines Lebens tragen, denn er rettet dich nicht. Ein Weihnachtsglaube ist auch kein rettender Glaube. Denn das ganze Evangelium ist das. Ja, es ist nicht hier. Das ist nicht das, Weihnachten ist nicht das ganze Evangelium. Das ganze Evangelium ist das hier. Und ich hoffe, dass du ein bisschen besser verstanden hast, warum es so wichtig ist, im Glauben zu wachsen. So, und damit du weißt, dass das jetzt nicht nur etwas ist, was ich dir erzähle und meine Meinung ist, möchte ich dich nochmal am Ende mit hineinnehmen in eine Bibelgeschichte, einen Bibeltext, der genau davon spricht. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie gerne auf, sonst mach kurz Pause, hol deine Bibel und dann schlag mit mir auf Lukas 8, Vers 4 bis 15. Ich lese vor, wenn du eine Bibel dabei hast, lies gerne mit. Die Menschen scharten sich in großer Zahl um Jesus. Und von Ort zu Ort wurden es mehr, die mit ihm gingen. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dorngestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf: Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Und die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeutete. Und da sagte er: Euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Den übrigen jedoch werden sie nur in Gleichnissen verkündet. Denn sie sollen sehen und doch nicht sehen, sie sollen hören und doch nichts verstehen. Das Gleichnis bedeutet Folgendes: Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort sofort wieder aus ihren Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf, aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Okay, was Jesus hier sagt, ist, dass es unterschiedliche Arten von Menschen gibt. Und er sagt das an einem Punkt, wo er bemerkt, dass eine riesige Masse von Menschen ihm hinterher folgt. Wir lesen eine große Zahl, die immer größer und immer größer wird, von Menschen folgen ihm nach. Und Jesus ist skeptisch. Und er nimmt das zum Anlass und sagt seinen Jüngern: Nicht alle von denen, die mir nachfolgen, nicht alle, die Weihnachten dabei sind, die sind auch wirklich dabei. Sondern da sind ganz, ganz viele, die abfallen werden. Und er erklärt jetzt warum, weil er sagt, es gibt vier unterschiedliche Arten von Menschen. Er sagt, es gibt einmal die Menschen, die, da ist es wie das Wort Gottes, was gesät wird in ihr Leben, und dafür kannst du nichts tun. Da muss jemand von außen kommen, der das Wort in dein Leben sät. Ja, dass du Jesus begegnest, dass du von ihm hörst. Weihnachten, ja. Das kommt von außen auf dich zu. Aber dann passiert etwas. Und er sagt, da sind Menschen unterschiedlich, was dann mit ihnen passiert. Das erste ist, bei den einen ist es wie Saat, die auf dem Weg fällt. Das sind Menschen, die das zwar hören, aber sie glauben, es führt nicht dazu, dass sie glauben, und es führt dann auch nicht, ist das, was er sagt, dass sie gerettet werden. Sie glauben nicht und sie werden nicht gerettet. Das ist das Erste, was er sagt. Dann gibt es Menschen, die sind wie felsiger Boden. Da geht die Saat vielleicht auf. Sogar mit Freuden wird sie aufgenommen. Weihnachten, wow, Wahnsinn, das Spiel hat begonnen, Anpfiff, super. Aber dann passiert etwas. Sie glauben zunächst, aber mit der Zeit wird das Leben plötzlich schwer. Die Zerbrüchigkeit dieser Welt wird ihnen neu bewusst und auf einmal fallen sie wieder ab. Sie wenden sich wieder ab und auch sie werden nicht gerettet. Auch sie wenden sich wieder komplett von Jesus ab. Sie finden es auf einmal frustrierend. Und dann kommen diejenigen, wo es ist, wie Saat, die unter Dornen fällt. Und im Laufe der Zeit geht der Glaube zwar irgendwie auf, sie hören das und sie fangen an zu glauben, doch dann kommen die Sorgen des Lebens. Aber nicht nur die Sorgen, die Schwere des Lebens, sondern auch der Reichtum, auch die Freuden des Lebens, die verdrängen auf einmal den Glauben, sodass er keine Frucht bringt, erlesen wir, dass er keine Veränderung bringt. Und auch sie fallen ab und sind irgendwann nicht mehr dabei. Und Jesus sagt, es gibt noch eine vierte Kategorie von Menschen, die sind wie guter Boden. Und jetzt sagt er, was macht diesen guten Boden aus? Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und sie bringen Frucht. So, das ist das, wie Jesus das beschreibt. Das heißt, was Jesus sagt, der rettende Glaube ist ein Glaube, der auf ein bereitwilliges und aufrichtiges Herz trifft. Das heißt, das ist ein veränderungswilliger Glaube. Menschen, die sagen, ich höre auf Gott und ich möchte mich verändern lassen. Ich weiß, diese Welt und wir sind nicht so, wie es sein soll. Ich möchte die Veränderung annehmen. Ich höre hin und ich suche die Veränderung. Bereitwillig, veränderungswillig, aufrichtig. Dann sagt er aber noch, wir sollten uns auch daran halten. Es sind Menschen, die sich daran halten. Daran halten heißt jetzt nicht nur, ich habe das gehört und vergesse es nicht. Nein, es heißt, ich handle danach, ich lebe danach, ich beginne andere Wege einzugehen, als ich es vorher getan habe. Ich fange ein neues Leben an und ich fange an, mich zu verändern und mich verändern zu lassen in meinem Charakter und in meinem Handeln von Jesus und meiner Identität. Und das Dritte ist, sie lassen sich nicht entmutigen. Sie bleiben dabei, auch wenn es schwer wird. Auch wenn manches in ihrem Leben, vielleicht sogar andere Menschen ihnen sagen, tut es nicht, geh andere Wege, lass es los. Sie bleiben dabei. Und sie sind es dann, die auf einmal Veränderung und ein neues Leben erleben. Sie bringen auf einmal Frucht und merken, dass da etwas neu wächst in ihnen. Und Frucht ist nicht nur, es sind immer zwei Dinge. Das erste ist, in der Bibel, Frucht ist immer in uns, dass etwas in uns neu wird. Ja? Die Frucht des Geistes, zum Beispiel in Galater 5, ist eine innere Veränderung in uns, dass etwas in uns neu wird, dass wir Jesus ähnlich werden. Und das andere, das zweite ist bei Frucht auch immer, es ist immer mitgedacht, dass wir Frucht in anderen bringen, dass andere Menschen, dass wir anderen Menschen von Jesus erzählen und auch sie ihm begegnen. Wir säen das Wort in andere und auch sie merken diese Veränderung und wie sie verändert werden hin zu dem neuen Leben, was Jesus schenken will. So, das ist das, worum es im Glauben geht. Und ich hoffe, dass du das ein bisschen mehr verstehen kannst, warum es nicht reicht, ein Weihnachtschrist zu sein, sondern warum dein geistliches Wachstum so wichtig ist für dein Leben. Es ist nicht nur Teil, sondern es ist das Ziel deines Lebens. Und Jesus bringt sogar auf die Spitze in der Markus-Parallele, nicht nur Lukas hat dieses Gleichnis aufgeschrieben, Markus erzählt es auch. In Markus 4, Vers 14 geht Jesus dann so weit, als die Jünger ihn fragen, Jesus, was bedeutet dieses Gleichnis? Geht Jesus so weit, dass er sagt, wenn ihr das jetzt nicht versteht, was ich euch jetzt sage, wie wollt ihr dann überhaupt etwas verstehen, was ich sage? Dann könnt ihr gar nichts verstehen. Es ist ganz zentral, das verstanden zu haben. Dieses Gleichnis, das, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist eine Grundvoraussetzung des Glaubens, um zu verstehen, was Glauben ist und wie er funktioniert. Dass erstens Gottes Wort in unser Leben hineinkommen will und dass wir es dann annehmen, dass wir Jesus als Herrn unseres Lebens, als König unseres Lebens annehmen und dass wir dann in einem zweiten Schritt darauf mit Gehorsam reagieren und uns verändern lassen, ein neues Leben ergreifen, indem wir wachsen und ihm ähnlicher werden. Das macht den christlichen Glauben aus und deswegen sollte dein Vorsatz nicht nur fürs nächste Jahr, für dieses Jahr, sondern für dein ganzes Leben sein, wachsen zu wollen und Jesus ähnlicher zu werden, geistlich zu wachsen. Trotzdem weiß ich, das ist nicht immer so leicht. Wir fallen immer wieder zurück in dieses genug, es reicht mir, genug Jesus, genug Glaube, genug Wachstum, genug Veränderung und geben uns zufrieden mit dem, wie es ist. Deswegen ein kurzer letzter Punkt, wie kann diese Veränderung aussehen? Wie kommt es dazu, dass wir geistlich wachsen? Ich möchte es nicht komplizierter machen, als Jesus das tut, deswegen halte ich mich an die vier Punkte, die Jesus auch hier in diesem Text nennt. Und wir gucken nochmal, was heißt das für uns? Guter Boden zu sein. Das Erste, was du tun kannst, um geistlich zu wachsen, ist, höre auf Gottes Wort und sein Reden. Und das heißt erstens, bete, rede mit Gott. Aber sag ihm nicht nur deinen Wunschzettel, deine Probleme, sondern höre auch, was er dir sagen will, wo er dich leiten will, wie er dich verändern will. Höre auf ihn. Ja? Und lies in seinem Wort. Das ist die Saat, die in dein Leben kommen soll und die jesusgemäße Veränderung bewirkt. Und dann lies es mit einem bereitwilligen und aufrichtigen, veränderungswilligen Herzen, indem du sagst, Jesus, ich möchte hören, was du zu sagen hast. Ich möchte deine Stimme hören, damit ich die Veränderung erleben kann, die du mir schenken willst. Und dann lies in Gottes Wort und rechne damit, dass er mit dir spricht. Also, lies Gottes Wort, hör auf Gott mit aufrichtigen und veränderungswilligen, bereitwilligem Herzen. Das Zweite, halte daran fest. Setz es um, handle und lebe nach dem, was du da liest. Und zwar auch dann, wenn es schwer ist. Mach keine falschen Kompromisse, ja, sondern setze um, was du von Gott hörst. Handle danach, dann wirst du geistlich wachsen. Das Dritte ist, lass dich nicht entmutigen. Halte daran fest, bleib dran. Tu es auch dann, wenn es schwer ist und selbst dann, wenn du es nicht verstehst oder du merkst, dass du Lebensüberzeugungen und Arten, wie du denkst über manche Dinge, die du ändern musst, dann tu das. Er ist der Herr der Welt. Er hat alles geschaffen. Er weiß, wie das Leben funktioniert und er will das Beste. Deine Identität, das Gute, das beste Leben will er in dein Leben hineintragen. Also bleib dran, auch wenn es schwer ist. Und das Vierte, ich hoffe, dass du das dann erleben wirst, erlebe, wie du Frucht bringst. Indem du Veränderung an dir erlebst, lass sie zu. Auch wenn es schwer ist, manchmal ist Veränderung schwer, lass es zu und trage Veränderung in das Leben von anderen, indem du ihnen von Jesus erzählst und sie neu beginnen mit ihm, nicht nur ihn kennenzulernen, sondern guter Boden zu werden und sich von ihm verändern zu lassen. Ich hoffe, dass ihr heute ein bisschen besser verstehen konntet, warum geistliches Wachstum nicht nur eine Nebensache ist oder irgendwas für christliche Hardliner, für so Leistungschristen, sondern geistliches Wachstum ist das zentrale Thema des Glaubens und zwar in jedem Menschen zu jeder Zeit an jedem Ort. Es ist auch das zentrale Lebensthema deines Lebens, geistliches Wachstum. Jesus sagt, Markus 4, Vers 14, wenn ihr das nicht verstanden habt, dann werdet ihr auch alles andere, was ich sage, nicht verstehen können. Und dann könnt ihr nicht verstehen, worum es im Glauben geht. Und deswegen freut es mich, dass du bis hierher durchgehalten hast und heute diese Predigt gehört hast. Und ich hoffe, dass diese Predigt einen Unterschied macht in deinem Leben. Und zwar nicht nur in diesem Jahr, sondern in Ewigkeit. Und sich vielleicht hineinmultipliziert in das Leben von anderen, weil du danach lebst und guter Boden wirst, der diese Veränderung erlebt. Ich möchte davon noch kurz beten. Also wenn du magst, schließ die Augen und bete mit mir. Jesus, ich danke dir für all das, was du getan hast in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du dein Wort gegeben hast und immer wieder Menschen in unser Leben stellst, die es aussäen, damit es in unser Leben fällt. Und dass wir es lesen dürfen, uns daran orientieren dürfen und dass wir wissen dürfen, du willst das Beste für uns und die Menschen in unserem Leben und in unserem Umfeld. Und deswegen willst du uns diese Veränderung schenken, nicht um uns etwas zu nehmen, sondern um uns zu befreien aus der Zerbrochenheit dieser Welt und hinein zu verändern, zu transformieren in die Gestalt, die Identität, das Leben, wie es eigentlich sein soll und wie du es gedacht hast. Das beste Leben in dieser Welt, so lange, bis du einmal wiederkommst und uns vollendest in diese Welt und wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du am Anfang dieses Jahres uns eine neue Leidenschaft dafür gibst, genau das zu ergreifen, uns danach auszustrecken und nicht nur das Geschenk des Glaubens, was du gemacht hast, anzunehmen, sondern auch mit dir gemeinsam an unserem geistlichen Leben zu arbeiten, uns auszustrecken, dich immer mehr Raum greifen zu lassen in uns und daran mitzuarbeiten, dass wir dir immer ähnlicher werden und das Leben ergreifen, was du schenken willst. Jesus, lass uns da unermüdlich sein, lass uns erleben, wie dein Heiliger Geist genau dafür uns immer wieder die Kraft gibt, uns Veränderung schenkt, damit nicht nur wir uns verändern, sondern auch andere Menschen an uns diese Veränderung erkennen und sich dir zuwenden, dich suchen, weil sie genau das Gleiche für sich und ihre Lieben suchen. Jesus, mach deinen Namen und dein Reich groß an uns, in uns und durch uns in der Welt, damit dein Name gerühmt wird und deine Ehre groß wird in Ewigkeit. Amen.